Wenn ein Stern vom Himmel fällt in das Dunkel dieser Welt, wünsch dir was, dann werden deine Träume wahr. Und damit Hallihallo und herzlich willkommen zu Übalodon, dem Podcast über alles und doch nix. Ich bin TH und euer Host. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In der letzten Folge hatte ich euch ja gefragt, was ihr so hören wollt und gebeten, es mir einfach mal zu schreiben. Und tatsächlich, jemand ist diesem Ruf gefolgt und hat mich gefragt, wie ich denn überhaupt zu einem Disney-Fan geworden bin. Und da habe ich mir gedacht, gute Frage und absolut wert, hier und heute mal beantwortet zu werden. Ein bisschen habe ich euch ja schon erzählt. Aber ich würde sagen, ich entführe euch jetzt mal wieder in die Welt des kleinen TH, als das Leben noch unbeschwert und wenig erkundet war. Natürlich kommt man jetzt nicht von ungefähr zu irgendwelchen Dingen, das wisst ihr von euch selbst. Oft sind es ja Einflüsse von außen, die dafür verantwortlich sind. Und in meinem speziellen Fall Disney betreffend, meine Mutter. Diese liebte Disney ja schon immer. Blieb also nicht aus, dass ich unweigerlich mit in diesen Sog aus Zuckerwatte gezogen wurde. Damals waren Filme auch einfach nur Filme. Man hat das nicht irgendwie hinterfragt oder sich Unmengen von Fragen gestellt. Als perfektes Beispiel Peter Pan. Heute überlegen ja viele, ob man diesen Film seinen Kindern überhaupt noch zeigen darf, da die Darstellung der rothäugigen Eingeborenen, also damals auch Indianer genannten, doch sehr fragwürdig erscheint. Also ich habe diesen Film als Knirps dutzende Male gesehen und habe nie das Bedürfnis gehabt, diese Darstellung als realistische Wiedergabe zu erkennen. Es war für mich einfach pure Unterhaltung, Abenteuer und Spaß, die man danach doch noch schnell wieder vergessen hatte und dadurch mein Bild nicht negativ beeinträchtigte. Aber natürlich bin ich ja jetzt auch kein Betroffener. Und wenn man das jetzt mal so ein bisschen hinterfragt, gebe ich zu, wenn ich manche Filme und Serien sehe, wo Deutsche als lederhosentragende, johlende Brezelesser dargestellt werden, rolle ich auch mit den Augen. Mal als Beispiel. Tim Burtons neue Version von Charlie und die Schokoladenfabrik von 2005 mit dem großartigen Johnny Depp. Der Junge aus Deutschland, der ein Golden Ticket, also eine Karte zum Betreten eben dieser Fabrik erhielt, lebte angeblich in Düsseldorf. Eingeblendet wurde natürlich irgendein bayerisches Dorf, was für die Amerikaner irgendwie das Urbild von Deutschland zu sein scheint. Vielleicht, ja, vielleicht durch das Oktoberfest, ich weiß es nicht. Oder ganz frisch, in der letzten Staffel von Young Sheldon, also dem Ableger der Big Bang Theory, kann unser Protagonist nach Heidelberg zum Studieren. Natürlich stand dort auch wieder ein Brezelstand, ganz zu schweigen von den Zimmern, die nicht wirklich aussahen wie die der Universität von Heidelberg in den 90er Jahren. In einer Zeit, wo sich alle über diese Klischeerollen bedienenden Darstellungen aufregen und bedacht sind, diese zu vermeiden, ist es doch sehr interessant zu sehen, dass dies wohl nicht für das Bild der Deutschen gilt, die ja international auch meist nur als Bösewichter oder Nazis eingesetzt werden. Also, dass wir mal die Guten sind oder mal nicht die Leute, die zum Lachen in den Keller verschwinden, na, das findet man wohl eher selten. Aber worauf ich nun eigentlich hinaus wollte, war, wir haben als Kinder keinen Schaden davon getragen. Ganz im Gegenteil. Wir haben beispielsweise das böse N-Wort oft im Zusammenhang mit Kuss oder König aus Takatuka-Land eher positiv aufgenommen, weil wir es mit etwas Tollem in Verbindung brachten. Das war für uns nicht böse gemeint. Für die Erwachsenen vielleicht, für uns als Kinder. Oh, da war doch das Matschbrötchen das höchste der Gefühle. Doch, ich habe es ja schon öfter mal gesagt, die Welt ist im Wandel. Und manchmal bin ich auch überrascht, dass tatsächlich auch mal was umgekehrt passiert. Sozusagen aus negativ mal positiv werden kann. So habe ich unlängst in der Jugendsprache mitbekommen, dass ein in meiner Zeit sehr negativ behaftetes Wort heute ganz anders benutzt wird. Ein abwertendes Wort mit K für südländische Männer ist heute bei den Jugendlichen anscheinend was unglaublich Cooles und sie bezeichnen sich selber so. Aber das ist jetzt mal ein ganz anderes Thema. Heute geht es ja um die Bubble von Disney, in die ich mich gerne flüchtete und das auch noch heute tue. Nicht umsonst habe ich hier um mich herum ganz viele Disney-Stofftiere. Wenn ich mich umdrehe, sehe ich Timon und ich sehe, also nicht meinen Kater, sondern ich meine mein Stofftier und den Tigger und Olaf und Sully. Ach, und so viele mehr. Alle starren mich an. Wie schön. Naja, weiter zurück in meine Kindheit. Meine Mutter hatte damals Beziehung zu jemandem, der uns ältere wie auch aktuelle Filme aus dem Hause Maus auf Videokassette besorgte. Das habe ich als Kind natürlich nie hinterfragt, diese illegalen Sachen, sondern genossen. So konnte ich doch immer wieder in die Welt eintauchen, wann immer ich Lust darauf hatte. Und dadurch hatte ich auch viele Freunde, die das dann gerne mal bei mir zu Hause geschaut haben. Die Frage, die mir dann sehr oft gestellt wird, ist, was ist denn eigentlich überhaupt dein Lieblings-Disney-Film? Und das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Früher, ja, da war es ja noch so, da gab es nicht so viele. Aber dann wurde es ja immer mehr. Und dann bin ich dazu übergegangen, das einfach mal zu splitten. Zu Beginn war der Split ganz einfach in die alte und die neue Generation. Die alte ist natürlich klar. Das betraf alle Filme von früher, die noch mit Hand gezeichnet wurden und deren Lieder meist eingängige Kinderlieder waren wie Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit oder Viel Glück zum Geburtstag für mich, für dich. Ja, also sowas. Und ich weiß natürlich, die meisten aus meiner Generation waren ein Riesenfan vom Dschungelbuch. Das war das Größte überhaupt und immer noch einer der erfolgreichsten Disney-Filme, die je im Kino gelaufen sind. Aber mein Favorit war tatsächlich immer oder ist er bis heute Bernhard und Bianca. Ich mochte alles an diesem Meisterwerk. Die Geschichte, die sprechenden Tiere, Bianca, die eine deutliche Feministin ist, damenhaft und dabei couragiert und einfallsreich. Also ganz tolles neues Bild. Und natürlich die Bösewichte. Madame Medusa. Snoops, mach das Ding ganz! Oder den eben genannten Snoops. Und die Krokodile Brutus und Nero, die gern mal Orgel spielen, wenn sich zwei Mäuse drin verstecken. Ein wunderbarer Film. Der zweite Teil war dann schon nicht mehr so gut, obwohl ich Australien liebe. Denn der Film hieß ja Bernhard und Bianca im Känguruland. Aber allein die neue Art zu zeichnen und die neuen Lieder waren einfach nicht mehr das, was es früher war. Damals wusste ich übrigens auch nicht, dass der Film auf eine Kinderbuchreihe der britischen Schriftstellerin Marjorie Sharp basierte. Ich war immer davon überzeugt, dass alle Disney-Filme von denen selbst geschrieben wurden. So zum Beispiel auch von Mary Poppins, dargestellt von der bezaubernden Julie Andrews, ebenfalls auf eine Buchreihe der Britin P.L. Travers zurückzuführen ist. Auch ein Film, den ich bis heute liebe, mitsprechen und mitsingen kann. Übrigens ist der Umstand, wie es zu Mary Poppins, dem Film, überhaupt gekommen ist, der bis heute ein Millionenpublikum begeistert, ein sehr langwieriger Prozess gewesen und die Geschichte darum bekam später sogar einen eigenen Film. Doch dazu später mehr. Dann begann die neue Generation von Disney. Angefangen haben sie dann ganz neu zu zeichnen. Und später gaben sogar Unterstützung von Computertechnik dazu. Der erste Film dieser neuen Generation war Ariel. Auch die Musik veränderte sich. Sie wurde poppiger, ging mehr ins Genre Musical über. Keine Frage, es sind daraus viele Musikstücke entstanden, die heute Klassiker sind, wie Hakuna Matata oder Dir gehört mein Herz oder Ich muss groß, ich muss groß. Moment, nein, stopp. Ich lass los, lass jetzt los. Also die Lieder wurden auf jeden Fall komplexer als die, mit denen ich aufgewachsen bin. Was natürlich nicht unbedingt schlecht sein muss. Und welcher Film ist da mein Lieblingsfilm in diesem Genre? Natürlich war es lange Zeit Der König der Löwen. Die Geschichte, die Zeichnung. Und dann noch allein der Figuren, Timon und Pumba, die dann ja sogar so erfolgreich waren, dass sie eine eigene Zeichentrickserie bekommen haben. Abgedreht, aber unglaublich lustig. 2016 aber wurde dieser Film abgelöst von Zoomania. Ein so großartiger Film, der dabei sogar ohne große Gesangseinlagen und mit einer fesselnden Story und tollen Figuren auskommt. Allein die Liebe zum Detail der titelgebenden Stadt, im Original übrigens Zootopia, wo man sich natürlich jetzt fragen könnte, warum man diesen Namen überhaupt geändert hat, wäre überhaupt nicht nötig gewesen, ist so wunderbar, dass man gar nicht genug bekommt und man am liebsten jeden Stadtteil genau bereisen möchte. Dazu kommen die deutschen Synchronstimmen, die so fantastisch passten, dass ich wirklich hoffe, dass Ende diesen Jahres, wenn Zoomania 2 in die Kinos kommt, dieselben zum Einsatz kommen. Allerdings ist Zoomania dicht gefolgt von einem Film, deren Entstehungsgeschichte ebenso abenteuerlich ist wie er selbst. Königreich für ein Lama. Ich glaube, es ist der Disney-Film der neuen Generation, den ich bislang wirklich am meisten geschaut habe. Der Slapstick, die Figuren und besonders Eartha Kitt, die im Original der bösen Yzma ihre Stimme leiht und deren Song dann leider aus der veröffentlichten Version rausgeschnitten wurde, bringt mich jedes Mal zum Lachen. Dazu muss man allerdings wissen, dass die Urstory des Films ganz anders und recht düster sein sollte. Im Originalkonzept wollte Yzma mit Hilfe eines Inka-Gottes, Fun Fact, im späteren Film sieht man diesen noch als Kerzenleuchter in der Dinner-Szene auf dem Tisch stehen. Ja, sie wollte mit ihm die Sonne verdunkeln, weil sie diese dafür verantwortlich machte, dass sie so schnell alterte und so hässlich wurde. Dazu wurde auch extra der tolle Song Snuff Out the Light für Eartha Kitt geschrieben, der Gott sei Dank auf dem Soundtrack noch verblieben ist. Allerdings kostete der Film wohl zu viel und man wollte das Budget lieber einem anderen Film zuordnen, nämlich Atlantis, dem man mehr Chancen auf Erfolg zusprach. So musste alles sehr schnell möglich geändert werden, weil, tja, das kann man auch am Zeichenstil erkennen. Naja, die eigentlichen Songs flogen dann auch raus und es wurden ganz schnell noch andere komponiert, damit er trotzdem zum geplanten Termin ins Kino konnte. Und die Kritiker, ja, die haben den zusammengeschusterten Film, der ja jetzt ganz anders geplant war, für seine Neuheit so gefeiert, weil Disney sich hier mal nicht so ernst nahm. Atlantis übrigens wurde trotz höherem Budget ein Reinfall an den Kinokassen. Tja, so kann es manchmal gehen. Tja, so weit, so gut. Dann passierte ja 1995 noch etwas richtig Tolles. Disney beauftragte die Pixar Animation Studios, einen abendfüllenden Film für sie anzufertigen. Und Toy Story trat auch eine Lawine los, die nicht mehr aufzuhalten war. Natürlich merkte Disney, dass Pixar sehr stark wurde und versuchte, zu Beginn erfolglos, das unabhängige Studio in ihren Konzern aufzunehmen. Klappte nicht. Und aus Frust versuchte die Walt Disney Company sich mal selbst in der Kunst der Computertechnik und so entstand Merida, der leider nicht an die anderen Erfolge anknüpfen konnte. Im Übrigen, lustig persifliert ist dieser Sachverhalt in dem Film Ralf Reichts 2 Chaos im Internet. Ende vom Lied. Pixar und Disney einigten sich Jahre später und seitdem läuft es auch wieder ganz gut. Tatsächlich bin ich ein sehr großer Fan der Pixar-Filme. Und so wurden sie eine zusätzliche Kategorie bei der Frage nach Lieblingsfilmen. Allerdings fällt es mir hier deutlich schwerer, mich für einen zu entscheiden, denn jeder ist für sich wunderbar. Ich denke aber, die Filme, die mich am meisten begeistert haben, sind die Monster AG, da allein die Story so einzigartig ist, genauso wie Alles steht Kopf, bei dem ich am Ende immer wieder weinen muss. So ans Herz geht er mir. Als damals Disney Plus angekündigt wurde, und ich denke, das habe ich euch schon mal erzählt, war ich natürlich begeistert, aufgeregt und habe mich sofort vorangemeldet. Ich mag den Streamingdienst immer noch, obwohl ich es super schade finde, dass man auf gewisse Dinge verzichtet, mit denen ich eigentlich gerechnet hatte, als ich diesen Streamingdienst abonniert habe. Ich frage mich zum Beispiel, wieso immer neue Serien produziert, aber die alten nicht gezeigt werden. Die klassischen Disney-Filme, die sind natürlich drin, so wie Aladdin, Herkules, Königreich für ein Lama, die sind im Angebot. Aber die darauf gut gemachten Serien, aber tja, die leider nicht. Und das finde ich wirklich traurig. Besonders die Serie um den jungen Herkules hatte so tolle Ideen und Figuren, ich würde sie gerne wiedersehen. Also Disney, falls du das hier hörst, ne, wird Zeit. Auch andere Serien wie die Wochenendkids, Barbaren Dave, Tauschrausch oder Maggie, eine kurzlebige Serie über die Geschichte eines Fliegenmädchens und ihren Freunden, vermisse ich wirklich sehr. Ja, stattdessen werden irgendwelche neuen Star Wars Sachen produziert oder sie nehmen Serien wie The Big Bang Theory mit ihrem Katalog auf. Eine Serie, die zwar super ist, aber schon überall auf anderen Plattformen zu sehen war. Holt doch lieber stattdessen zum Beispiel Blossom zurück. Oder Golden Palace, der Ableger der Golden Girls. Ja, ich weiß, es ist Klagen auf hohem Niveau. Aber das musste jetzt mal gesagt werden. Naja, trotzdem bleibe ich Disney weiter treu. Schau mir gerne auch wieder alles im Kino an. Freue mich über tolle neue Ideen. Aber auch über die Entwicklung aus den Klassikern Realfilme zu machen, wenn sie denn gut gemacht sind. Deswegen freue ich mich natürlich schon sehr auf Vaiana und wenn nächsten Monat der Startschuss für Lilo und Stitch losgeht. Bei dessen Original damals die Macher nie damit gerechnet hätten, dass ihr kleiner Stitch so einen Kult entfachen und zu einer der beliebtesten Figuren im Disney-Universum werden würde. Dabei waren die Teaser zu dem Film schon zum Schießen lustig gewesen. Falls ihr euch nicht erinnert oder ihr einfach zu jung seid. Es wurden dabei Szenen anderer bekannter Disney-Filme, wie zum Beispiel Die Schöne und das Biest oder König der Löwen gezeigt, in welchen plötzlich Stitch auftauchte und Chaos anrichtete. Oft gefolgt mit dem Satz einer der Figuren, mach deinen eigenen Film! Super lustige Kampagne. Wer immer dafür verantwortlich war, hätte tatsächlich dafür einen Preis verdient. Wenn ihr sie übrigens noch nicht gesehen habt, euch aber dafür interessiert, findet ihr diese übrigens bei YouTube unter All of Stitch, Lilo und Stitch Teasers, Stitch Crashs Disney Movies. Ja, über Disney könnte ich also noch so viel mehr erzählen. Aber ich würde sagen, ich mache heute hier erstmal wieder Schluss. Hoffe natürlich, ihr habt unglaublich viel Spaß an der kleinen Zeitreise gehabt und vielleicht konnte ich ja auch den einen oder anderen damit begeistern, euch ein paar Sachen zu erzählen, die ihr noch nicht wusstet. Weiterhin bleibt natürlich, schreibt mir gern Kommentare über Instagram, traut euch, oder über die E-Mail uebaludon@gmx.de. Vielleicht ist ja dann bald schon eure Idee mein nächstes Thema. Als Empfehlung der Woche bleibe ich bei Disney Plus, denn dort könnt ihr den tollen Film Saving Mr. Banks streamen. Tom Hanks als Walt Disney und Emma Thompson als P.L. Travers, die Erfinderin der legendären Nanny Mary Poppins, sind wirklich sehenswert. Und natürlich die vorhin schon erwähnten Hintergründe, wie der Filmklassiker mit Dick Van Dyke und Julie Andrews entstanden ist. Also, schaut ruhig gerne mal rein. Und vielleicht gibt ihr mir auch mal einen Kommentar, ob ihr den Film toll fandet. So, und damit schließe ich heute die Tore zu meiner kleinen Disney-Welt. Allerdings werde ich sie übernächste Woche noch einmal für euch öffnen. Ja, ihr habt richtig gehört, übernächste Woche, da ich wegen der Ostertage ein bisschen eingeschränkt bin und deswegen eine Woche aussetzen werde. Ich wünsche euch daher von ganzem Herzen schöne Eiertage. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis übernächste Woche, euer TH.